Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, natürlich mit mir und natürlich auch mit dir, Moritz. Schön, dass du wie immer am Start bist.
Ja.
Fühlt sich jetzt schon wieder fast wie eine reguläre Folge an, weil wir jetzt ja am Wochenende irgendwo ein Spiel hatten, auch wenn es so ein Testspiel war. Und es jetzt ja auch schon heute auf jeden Fall die Vorschau ja auf die Saison, aber vor allem auf das Hamburg-Spiel geben wird. Von daher sind wir jetzt schon wieder im wöchentlichen Rhythmus uns in unserem Spielbewertungs- und Spielvorschau-Modus. Von daher, ja, ich freue mich sehr auf die Folge. Vielleicht vorab, bevor wir beginnen, wir hatten es in der letzten Folge ja auch schon, wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Folgen vorher angekündigt, in der letzten Folge dann, sage ich mal, auch veröffentlicht, dass es dieses Jahr ein Tippspiel geben wird. Ihr könnt, sage ich mal, gegen uns tippen über die App Tippkick?
Kicktipp.
Ach, guck mal, ich bin schon so durcheinander, genau. Den Link wird es auch wieder in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung geben, auch auf Twitter und sowas. Alle weiteren Infos findet ihr auf jeden Fall auch am Anfang der letzten Folge. Es wird am Ende auch einen kleinen Gewinn geben. Ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt zu dem Tippspiel gar nicht sagen.
Bis auf die Resonanz bisher ist großartig. Also mit so einer Teilnehmerzahl haben wir gar nicht gerechnet. Also ich glaube, es sind an die 60 Leute, die schon mit dabei sind. Also
ja,
das ist schon echt eine Riesenrunde. Das hätten wir gar nicht gedacht. Vielen Dank für das Interesse. Das hat uns ein bisschen überrascht,
aus den Socken gehauen. Wir freuen uns darauf, sich mit euch zu messen. Aber jetzt wird es natürlich schon etwas schwieriger, die oberen Plätze zu attackieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also genau, ihr seid auch alle herzlich eingeladen, die noch nicht da sind. Ihr findet den Link, wie der Julian gesagt, in der Beschreibung oder in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram ist er auch habe ich den reingefügt in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob man über Namen suchen kann. Die Runde heißt Knappengeflüster. Falls genau, das geht, könnt ihr das probieren.
Geht auf jeden Fall auch. So bin ich damals, sag ich mal, auch gejoint. Also müsst ihr euch mal nicht mehr über den Link gehen, sondern könnt einfach dort, wenn ihr euch die App runtergeladen habt, die übrigens kostenlos ist, euch angemeldet habt, könntet ihr da, sag ich mal, über den Namen Knappengeflüster auf unsere Runde joinen.
Und die Teilnahme ist natürlich auch kostenlos, ne? Also kein Einsatz. Wir denken uns damit den Gewinn irgendwas aus.
Genau. Ihr könnt also nur gewinnen. Wichtig ist ja auch, was man vielleicht auch sagen muss, dass bei Kicktipp jetzt nicht nur, sag ich mal, die Spieltage getippt werden, sondern am Anfang der Saison. Vergesst nicht diese Bonustipps. Da tippt ihr dann drei Aufsteiger, die drei Absteiger, Herbstmeister und Torschützenkönig. Das kann natürlich auch hinten raus, das können wichtige Punkte werden. Also das sollte man vor dem ersten Spieltag nicht vergessen zu tippen, ansonsten ärgert man sich natürlich.
Genau. Und generell denkt dran zu tippen. Wenn ihr euch schon angemeldet habt, aber die Tipps noch nicht hinterlegt habt, ich habe es auch noch nicht gemacht, ich mache meins wahrscheinlich immer erst Freitag rein, aber vergesst es nicht. Es kann ärgerlich sein.
Ich habe meinen Tipp schon abgegeben, weil ich ja auch schon jetzt für den Podcast meinen Schalke-Hamburg-Tipp brauchte, weil das
nicht
auch
so sein. Ich komplett unvorbereitet quasi rein.
Weil wir wollen natürlich, sage ich mal, den Tipp, wir tippen ja auch hier mal zumindest das Schalke-Spiel, diese Tipps wollen wir dann zumindest für uns auch, sage ich mal, in der Kicktipp-App übernehmen. No. Sicherlich wird man da vielleicht, müssen wir mal gucken, ob wir eine Grenze bei 3 oder bei 5 mal, wo man abweichen kann unter der Woche.
3, machen wir 3 mal, 3 Joker, drei wo mal, wir dann irgendwie drei, genau, einen anderen Tipp noch setzen können, als wir hier gesagt haben, aber in der Regel sollte es der Fall sein, dass wir den gleichen Tipp, den wir hier sagen, auch im Kick-Tipp-Spiel platzieren und dann, damit wir auch ein bisschen Ernsthaftigkeit noch hier ins Podcast-Tippspiel bekommen, weil letztes Jahr zum Beispiel hat man ja vielleicht noch anders getippt in Kicktipp, als man hier im Podcast, man hat dann immer mehr Schalke-Brille und jetzt muss man ja doch vielleicht eher den realistischen Tipp wählen.
Wer weiß, mal gucken, wie die Tipps am Ende aussehen werden. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir eigentlich jetzt auch zu dem, was unter der Woche passiert ist. Eigentlich nicht viel, aber vor allem natürlich das Testspiel am Wochenende, was jetzt ja schon so irgendwo die Generalprobe war, die Kapitänsfrage geklärt worden ist. Da hatten wir auch einen Kommentar. Darüber hatten wir natürlich in der vorigen Folge noch gar nicht diskutiert. Jetzt muss man sagen, Terodde ist der neue Kapitän. Ich glaube, da gibt es jetzt auch zumindest im Nachgang relativ wenig darüber zu diskutieren. Oder hättest du dir jemand anderen gewünscht?
Nö, also erstmal für mich auch sowieso das Gesicht gerade von dieser Mannschaft, von diesem Verein so ein bisschen auf dem Platz. Also es macht Sinn, ist natürlich auch ein Zeichen, dass er wahrscheinlich dann doch ein Stück weit vor Polter sogar steht noch. Konnte man ja auch in der Startaufstellung sehen. Aber wie gesagt, die Last wird eh auf mehreren Schultern verteilt. Also ein Drexler wird auch Führungsspieler sein. Dann so Leute wie Brunner, ein Schallenberg, also Neuer. Langer, Fährmann, das sind mehrere Führungsspieler, die wir da alle haben. Und Terodde ist halt der, der die Binde trägt. Und das macht Sinn, weil er wahrscheinlich auch einer ist, der am meisten spielen wird. Und ja, es ist ja auch so ein bisschen aus der Mannschaft hat, glaube ich, das Verfahren war ja, glaube ich, so, dass Reis erstmal in der Mannschaft quasi eine Top 4 oder 5 hat wählen lassen und dann aus dieser Top 5 selber gewählt hat. Und für mich mit Terodde auch den perfekten Spieler ausgewählt hat.
Ja, ich glaube, du hast auch schon gerade, sag ich mal, das richtige Wort benutzt, oder die richtigen Wörter, nämlich einfach Gesicht des Aufstiegs von vor 2 Jahren. Und jemand, mit dem sich, sage ich mal, nach außen in jeder identifizieren kann, sicherlich auch innerhalb der Mannschaft. Er hat schon mehrmals bewiesen, dass er Mannschaften zum Aufstieg führen kann. Und von daher, jetzt auch durch seine Historie und dadurch, das muss man ja auch sagen, bisher in den Spielen, kristallisiert sich ja schon doch heraus, dass er momentan das Duell gegen Polter da als Stammstürmer gewonnen hat. Glaube ich, kann es eigentlich kein anderer werden als Terodde. Und ist ja auch kein anderer geworden als Terodde. Und dahinter muss man sagen, jetzt sehe ich jetzt auch Drexler, Kaminski, die sehe ich alle, sag ich mal, irgendwo gleich auf. Fährmann hätte ich auch verstehen können. Der ist natürlich am Anfang auch noch verletzt, fällt noch ein bisschen aus. Plus, glaube ich, dass man ja auch rausgehört hat, dass Reis, glaube ich, nicht so gerne einen Torwart als Kapitän anscheinend hat. Von daher, ja, glaube ich, war es auch unausweichlich, dass es Terodde geworden ist. Und ich begrüße natürlich auch, muss ich an der Stelle sagen.
Ja. Des Weiteren, was noch passiert, wir haben ein neues Heimtrikot. Das gab es noch weiterhin ohne Sponsor, weiterhin in der Fan-Edition zu kaufen im Fanshop mit dem Schalke 04 Flock auf der Brust. Meiner Meinung nach das schönste Trikot, man hat es ja aus den Leaks schon gesehen. Ich finde, es hat so einen Retro-Touch, der gefällt mir richtig gut. Ist mit Sicherheit auch ein Trikot, was ich im Laufe der Saison mir mal zulegen werde, weil es vielleicht sogar das schönste Heimtrikot seit langer Zeit mal wieder finde, zumindest meiner Meinung nach.
Ja, mal gucken, was für ein Sponsor dann draufstehen wird, ob es Nissan sein wird oder doch ein anderer Name. Da gibt es ja zumindest, sag ich mal, Gerüchte. Bisher sind es aber auch wirklich, sag ich mal, nur Gerüchte. Ja.
Also es zeichnet sich ab, dass wir gegen Hamburg nach wie vor keinen Sponsor auf der Brust stehen haben. Was, naja, nicht so von ganz so gut gemachter Arbeit zeugt. Also da hätte man sich doch durchaus eher drum bemühen können.
Ja, vor allem, ich meine, es ist, glaube ich, jetzt im Profifußball auch nicht so unüblich, aber es scheint ja wohl schon so, dass auch eine Agentur eingeschaltet worden ist. Eine Agentur, die dann auch wieder, sag mal, 10-15% am Ende vom Deal bekommt. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass du vielleicht doch einen Deal auf oder über 5 Millionen abschließen kannst, dann sind die ersten 500.000 oder 600.000, 700.000 schon wieder weg. Also,
wobei man da natürlich relativieren muss, es sind trotzdem, ich glaube, der Liga-Primus ist der HSV, der kriegt 3,5 oder so vom.
Ja, natürlich. Aber ich sag mal, Schröder, so wie ich es damals verstanden habe, wurde ja auch schon geholt, weil er jetzt, sag ich mal, irgendwo so gute Kontakte auch hatte. Aber wenn die Kontakte jetzt hier eine Agentur sind, also was ich meine, also naja.
Man konnte ja Kritik auch in sozialen, man konnte ja in den Nachrichten die Kritik quasi auch lesen und der muss schon richtig einen raushauen jetzt, weil sonst könnte der Vertrag wohl nicht verlängert werden, kann man so herauslesen. Und ja, bin ich mal gespannt, was er jetzt da aus den Socken haut. Ich meine, Nissan wäre natürlich ein Brett, da müssen aber dann natürlich auch die Zahlen noch stimmen und vor allem auch die Konditionen. Weil wieder ein kurzfristiger Sponsor ist, glaube ich, nicht so das, was jeder im Verein oder die leitenden Personen sich so erhofft haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht Ziel, dass du jedes Jahr immer den Sponsor wechselst. Und vor allem muss man sagen, zieht sich das Sponsoring-Thema jetzt ja auch schon so.
Fast quasi wie die Torwartfrage bei uns, ne, in den letzten Jahren, ne, der
Hauptsponsor. Genau, das zieht sich jetzt schon so lange durch. Plus muss man ja auch sagen, behindert es ja möglicherweise auch einfach Transfers, weil jetzt keiner genau weiß. Am Anfang hieß es, vielleicht, sag ich mal, von Heidel geht vielleicht 7 Millionen. Kann es vielleicht sogar sein, dass, ja, jetzt sind es deutlich weniger Millionen. Also es ist einfach eine gewisse Unsicherheit, was natürlich, sag ich mal, die Transfers auch einschränkt, ne?
Ja. Apropos Transfers. Nicht so viel passiert die Woche, weder auf Abgangs- noch auf Zugangsseite, ne, nach dem Salazar-Abgang und dem Tempelmann-Deal. Ja, mehr oder weniger nichts passiert. Zumindest kann man sagen, noch nichts passiert. Es könnte sich vielleicht auch schon, während wir hier aufnehmen, gefühlt ein bisschen ändern. Nämlich ist wohl Timo Baumgartel auf dem Sprung zu uns. Da sind die Verhandlungen aber anscheinend doch ein bisschen zäher als gedacht. Ursprünglich hieß es ablösefrei. Jetzt möchte man doch eine kleine Ablöse für ihn kassieren. Das heißt klein. Vielleicht ist sie ja sogar in Millionenhöhe. Das wäre dann für uns nicht mehr so klein. Aber im Endeffekt ist natürlich so, wenn du einen Spieler ablösefrei holst, dann musst du immer auch ein Handgeld an den Spieler zahlen. Da muss man halt, das ist dann normalerweise nicht der Fall, wenn eine Ablöse fällig ist. Deswegen relativiert sich das vielleicht so ein bisschen. Weil wenn
Ablöse. Aber da nicht, aber die Frage ist, ist man sich dann immer noch einig mit Baumgartel, wenn jetzt, ja, sag ich mal, das ablösefrei Handgeld, weiß nicht, von mir aus in der Höhe von 1 Million noch immer wegfällt. Ich meine, es gibt sicherlich, sag ich mal, noch einen Unterschriftenbonus oder sowas, aber das kann ja wieder, sag ich mal, so ein bisschen das Ganze ändern. So oder so muss man ja sagen, wir haben vorher schon gesagt, wir brauchen einen Innenverteidiger, jetzt muss man auch sagen, mit einem Blick aufs Testspiel, durch die Greimel-Verletzung, die wieder möglichst, sag ich mal, sehr, sehr bitter ist, die auch einfach bedeutet, dass er auf jeden Fall die Hinrunde ausfällt, wenn nicht sogar noch weiter, kann man sich sogar schon fast die Frage stellen, ob nicht sogar 2 Verteidiger noch kommen müssen.
Ja.
Deswegen natürlich, sag ich mal, der Handlungsdruck jetzt auch bei Baumgartel, auch mit Blick auf Hamburg, umso größer geworden ist. Ne?
Ja, genau. Aber ja, ist ein Rechtsfuß, wäre also neben Kaminski der Mann, während ein Leitsch zum Beispiel, der noch gehandelt worden ist, ein Linksfuß wäre. Und eine Innenverteidigung aus 2 Linksfüßen wäre schon eigenartig. Deswegen Baumgartel als der rechte Verteidiger. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen stolz, weil ich hatte ihn ja in unserer Kaderplanungsfolge zumindest mal genannt. Er war nicht in meiner letzten Elf, sondern der Name habe ich auf jeden Fall einmal genannt, weil ich habe ihn hier noch, ich habe ihn hier noch,
ja,
stehen.
Ja,
ja, auch ein kleines Fragezeichen, ne, weil er hatte ja die, ich glaube, Hodenkrebs-Diagnose vor 1 oder 1,5 Jahren, hat sich dann zurückgekämpft. Natürlich noch nicht in der Form gewesen, wie er es davor war. Wäre er in der Form, wie er davor war, wäre er für uns aber auch, ja, nicht in Reichweite, muss man einfach so sagen. Deswegen spekulieren wir gerade so ein bisschen darauf, dass er sich erholt hat. Und wenn er diese Form erreicht, beziehungsweise auch nur ansatzweise erreicht, dann ist das meiner Meinung nach ein Top-Mann für die zweite Bundesliga.
Absolut. Vor allem muss man ja auch sagen, dass sich Union Berlin in der Zeit auch in der Innenverteidigung weiterentwickelt hat. Man hat ein Döki und sowas geholt. Also da waren dann auf einmal auch wieder Brecher oder Leute voll in Form, die es vorher nicht waren. Also es lag jetzt teilweise nicht nur an ihm, dass er dann zum Ende jetzt nicht mehr gespielt hat, es ist auch einfach, weil sich Union Berlin weiterentwickelt hat und weil das Ganze auch funktioniert hat. Da wechselst du auch nicht so einfach die Verteidigung. Von daher, glaube ich, für die zweite Liga ein Top-Deal, sag ich mal, wenn die Konditionen stimmen. Und auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, auch wenig Eingewöhnungszeit braucht. Und dem man auch, sollte man den Transfer jetzt noch unter der Woche abschließen können, dem ich auch zutraue, dass man ihn gegen Hamburg sofort ins kalte Wasser werfen kann.
Ja.
Aber zu einer möglichen Startelf, glaube ich, für Hamburg können wir ja gleich nochmal kommen.
Genau, die gehen wir gleich nochmal durch.
Deswegen würde ich sagen, wollen wir erstmal einmal über das Testspiel reden? Oder?
Sehr gerne.
Das Testspiel hat auch, sag ich mal, irgendwo vieles bestärkt, was man so die ganze Vorbereitung gesehen hat. Also ich finde, es war jetzt, wenn man, sag ich mal, das Testspiel und auch die ganze Vorbereitung zusammenfasst, waren es für mich, das heißt, wenig Überraschungen, aber im Prinzip die Sachen, die ich vermutet habe, sind irgendwo alle so ein bisschen eingetroffen. Ist das bei dir ähnlich? Oder haben dich jetzt Sachen, sag ich mal, wirklich krass überrascht?
Krass überrascht hat mich nichts. Ich habe nur krass überrascht, dass wir vor allem in den ersten 20 Minuten oder ersten 20 bis 25 Minuten katastrophal verteidigt haben und durchaus hätten auch 2-3-0 hinten liegen können. Das war wirklich grottenschlecht, muss man wirklich einfach auch so sagen, wie wir da defensiv gestanden haben. Hatte vielleicht auch ein bisschen mit der Greimel-Verletzung zu tun, die natürlich wahnsinnig bitter war. Also man konnte nicht schlechter in so ein Testspiel starten, als wenn du auf einer Position, auf der du eh schon, ja, knapp besetzt bist, einer deiner potenziellen Stammkräfte noch, die sich einen Kreuzbandriss holt. Auch in einer Situation, die, denke ich, vermeidbar war, wenn irgendwie gehen da beide ein bisschen ungestüm zum Ball und laufen so ein bisschen auf sich selber zu und Greimel kommt dabei aus dem Tritt, ja, und kriegt dann die Worst-Case-Diagnose. Vielleicht ein Schock, der auch in der Mannschaft war. Dann kam natürlich mit Ibrahima Cissé jemand rein, der auch noch sein Spiel von Unkonzentriertheit geprägt ist, muss man sagen. Und das hat sich auch in den ersten 20 bis 25 Minuten gezeigt. Da hat uns Twente dann wirklich auch an die Wand gespielt, hatte dann auch das 1-0 gemacht, glaube ich, einen Lattentreffer und einfach noch mehr, ein paar gute Aktionen gehabt, wo wir wirklich katastrophal verteidigt haben. Danach wurde es besser, sowohl defensiv als auch offensiv. Dann haben wir ein paar gute Aktionen gehabt. Mohr hat mir ganz gut gefallen. Hatte zumindest auf der linken Flügelposition war er auffällig. Karaman ganz gut. Cissé hat sich dann gefangen und kam immer besser ins Spiel rein. Mehr Zweikämpfe gewonnen. Uwe Jahn hat wieder einen Standard gemacht. Man konnte aber auch gleichzeitig seine defensiven Schwächen erkennen. Und ja, es wurde danach besser und es wurde danach auch so viel besser, dass man es für zwei Tore gereicht hat. Ich glaube, Karaman nach der Ecke, ne, von Uwe Jahn, dann zum 1-1 und Terodde in Terodde-Manier nach, glaube ich, einem ganz guten Spiel. So, man hatte, glaube ich, noch ein, zwei gute Aktionen. Ach nee, das war zweite Hälfte, glaube ich, ne, wo Mohr in den Rückraum legt und dann Polter da steht. Ich glaube, das muss ja zweite
Ja,
Hälfte
zweite
gewesen
Hälfte.
sein. Dennoch danach war es eigentlich eine Hälfte, die mir ganz gut gefallen hat. Also man kann die erste Halbzeit so ein bisschen in erste 50%, zweite 50%, komplett verschiedene Hälften einteilen. Man hat sich ja danach noch nach dem 2-1-Führungstreffer ein unnötiges 2-2 gefangen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das gefallen ist. Muss ich ehrlich sagen, das war so kurz danach. Da war gefühlt noch auf dem Stream die Zeitlupe und dann
Ja,
fiel schon das Tor.
ich weiß gerade auch schon wieder gar nicht mehr so genau. Du hast recht, ich erinnere mich auch nicht so sehr dran.
Im Tor, Müller hatte ein, zwei Aktionen, wo der Ball nicht so ankam, hatte dann dafür Aktionen, wo der Ball deutlich cleverer rausgespielt worden ist als zum Beispiel bei anderen Torhütern. Da ist auch irgendwie ein bisschen zufällig, ob der Ball da gerade ankommt oder nicht.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, sag ich mal, wir können froh sein, wenn Fährmann irgendwann wieder zurück ist. Und ich glaube, dass Fährmann auch, sollte natürlich jetzt nicht die ersten drei Spiele alle zu null gewonnen werden, dass Fährmann auch relativ schnell ins Tor rücken wird. Einfach aufgrund seiner Präsenz und weil ich ihn auch dann doch deutlich stärker sehe als Müller. Also, das ist auch von allem, was ich gesehen habe von Müller. Nicht nur gegen Enschede, sondern in allen Testspielen zusammen, ist das jetzt für mich kein Top-3-Keeper oder Top-5-Keeper in der zweiten Bundesliga.
Nee, wahrscheinlich, also wie gesagt, ich habe ja die Testspiele nicht so viele verfolgen können. Ich habe jetzt mehr oder weniger fast nur den Einblick von Twente und was war das erste Testspiel denn? Spelle Wehnhausen, glaube ich, ne, wo wir 3-0 oder so gewonnen haben. Da hat er, glaube ich, auch gespielt. Also mehr Eindrücke habe ich fast gar nicht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Aber ich weiß nur, Martin Freisel war auf jeden Fall auch kein Top 3 oder Top 5 Keeper in der zweiten Bundesliga. Ne? Aber Fährmann muss das auch erstmal zeigen, wenn er wieder fit ist, dass er das konstant abrufen kann. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Dass
Ja
er,
klar, das was dran.
genau, er hatte ja auch in der Vergangenheit immer wieder den einen oder anderen Patzer drin. Wurde dann in der Zweitligasaison auch verdrängt von Freisel, der jetzt auch nicht fehlerfrei war, muss man ja auch so sagen. Und muss jetzt die Form aus der Rückrunde bestätigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass er das kann, wenn ihm auch Vertrauen geschenkt wird. Wird sich dann zeigen, ob er, wenn er fit ist, dann direkt ins Tor geht. Du sagst ja, ich bin gespannt.
Ja, die Sache ist, was mir halt, sage ich mal, noch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist halt, dass wir in der Aufstiegssaison einfach eine deutlich bessere Verteidigung hatten. Also ich glaube schon, mein Brunner war jetzt unter der Woche krank, der hat es in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch deutlich besser gemacht als Matriciani. Also Brunner wird auf rechts
gesetzt. Ich fand Matriciani aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also man hat zumindest am Ball mit dem Fuß, fand ich ihn, merkt man da die Fortschritte, die er da gemacht hat. Also ich fand jetzt keine schlechte, auffällig schlechte Partie von Matriciani, muss ich sagen.
Nee, nicht auffällig schlecht, aber schon, dass man bei Brunner einfach, man weiß, was man bekommt. Und also ich stelle nicht, also für mich ist ganz klar, dass Brunner am Freitag in der Startelf stehen wird auf rechts.
Ja, für mich auch.
Und Matriciani, muss man dann ehrlicherweise sagen, ist halt die große Frage. Stellt man ihn links auf statt Ovian, bei dem man defensiv, also auch im Testspiel wieder, muss ich sagen. Also es hat Gründe, warum wir hier seit Wochen darüber reden, dass wir uns noch einen Linksverteidiger holen möchten. Ich finde, das hat Ovian jetzt auch wieder bewiesen. Oder, das muss man auch sagen, ist Matriciani einfach der zweite Innenverteidiger. Das, glaube ich, ist momentan so ein bisschen fast die wahrscheinlichste Variante. Sollte jetzt, sag ich mal, Baumgartel oder ein anderer Innenverteidiger nicht bis Freitag geholt werden. Weil, das muss ich mir auch sagen, ich mag Cissé, ich sehe das Potenzial in ihm. Und ich glaube, er hat alle Anlagen. Und man sieht, glaube ich, auch, dass er sehr viel dann auch teilweise von seinen Stellungsfehlern wegmachen kann, weil er einfach so schnell ist, weil er körperlich so stark ist. Aber er ist natürlich einfach trotzdem irgendwo ein Unsicherheitsfaktor, weil er einfach sehr roh irgendwie noch ist. Also er trifft sehr riskante Entscheidungen für einen Innenverteidiger. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, obwohl er mir jetzt im Testspiel gefallen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Freitag in der Startelf stehen wird neben Kaminski. Oder?
Nee, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Seine Chancen sind natürlich enorm gestiegen, so hoch wie noch nie, muss man sagen. Ich gehe davon aus, dass wenn Baumgartel kommt, er spielen wird. Und wenn er nicht da ist, oder beziehungsweise wenn er erst Mittwoch, Donnerstag zu uns kommt, dann ist es wirklich die Frage, glaube ich, Matriciani oder Matriziani, wie ich ja jetzt gelernt habe.
Stimmt.
Ja. Oder Cissé, und ich glaube, dass Matriciani die Option ist, die natürlich ja weniger Risiken einfach hat, ne? Cissé ist dann einfach noch so ein dickes Fragezeichen. Wobei man natürlich auch sagen, wann will man ihm die Chance geben, wenn nicht jetzt, ne? Ist halt auch, wenn vielleicht sogar noch zwei Innenverteidiger kommen, wird es wieder schwierig für ihn. Also, aber wenn der Gegner jetzt nicht HSV, sondern nicht, ich möchte jetzt nicht negativ klingen, aber wen Wiesbaden oder Osnabrück, wenn du gegen die zu Hause gespielt hättest, dann wäre die Entscheidung für mich, glaube ich, auf Cissé gefallen, weil er vor allem in Halbzeit 2, glaube ich, ein sehr gutes Testspiel gemacht hat. Aber du hast auch gesehen in Halbzeit 1, dass da auch nicht alles stimmt. Und da ist mir das, glaube ich, gegen den HSV ein bisschen zu riskant. Deswegen würde ich, glaube ich, auch Matriciani aufstellen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass Reis die Entscheidung so treffen wird. Also auch wenn vielleicht viele Cissé fordern, ich meine jetzt in Foren oder auf Twitter, weil es ja wirklich auch gut gemacht hat, glaube ich, dass die Entscheidung gegen ihn ausfallen wird. Also einfach, weil man da auf Sicherheit bedacht ist. Und weil Matriciani ist ja auch bei der U21 WM?
Doch, EM.
EM war es. Auch als er wirklich auch in der Innenverteidigung gut gemacht hat. Aber das muss man ja auch ganz klar sagen.
Ja.
Von daher, ja. Ich denke mal, so wird auch ungefähr unsere Viererkette dann aussehen gegen Hamburg. Ich glaube, wer auf der 6 spielen wird, darüber müssen wir nicht diskutieren. Schallenberg ist da gesetzt, auch wenn er jetzt noch keine riesigen Akzente, finde ich, gesetzt hat. Das Mittelfeld war auch, finde ich, in der ersten Halbzeit teilweise sehr, sehr offen. Liegt zwar nur ein daran, weil Schallenberg sich teilweise auch immer doch noch ein bisschen in die Innenverteidigung nach hinten fallen lässt. Plus, und das muss man auch sagen, das war für mich jetzt auch ein Fazit aus dem Testspiel. Ich finde, ich muss wieder aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr auf Latzer einschieße, der es, finde ich, offensiv ordentlich gemacht hat. Aber mit Latzer und Drexler da zusammen, das kannst du auch nicht spielen.
Also das sind einfach so,
das sind einfach so große Lücken, weil dann die der Defensivarbeit auch dann vor allem eigentlich meiner Meinung nach von Latzer, der eigentlich etwas defensiver sein sollte, dann nicht vorhanden ist. Und dadurch ist dann der Schallenberg, muss die ganze Zeit der zwei Leute decken, ist immer in Unterzahl im Mittelfeld. Und das war manchmal auch das Problem, warum es am Anfang so gar nicht funktioniert hat. Von daher, Ich meine, Latze hat jetzt irgendwo wieder eine ganz gute Vorbereitung gespielt, wie es auch schon die letzten beiden Male der Fall war. Ich hoffe jetzt aber, dass, also ich hoffe nicht, dass Latze und Drexler zusammen gegen Hamburg in der Startelf stehen werden. Weil ich finde, das hat mir das Testspiel schon gezeigt, das geht nicht gut. Und das geht vor allem gegen Hamburg nicht gut.
Und es ist, genau, Hamburg ist auch eine Mannschaft, die sehr offensiv spielt, muss man einfach sagen, auch zu Hause. Du wirst Räume bekommen, du wirst vor allem auch Umschaltmomente bekommen. Und wenn dein zentrales Mittelfeld, deine Umschaltspieler Latzer und Drexler heißen, die jetzt nicht unbedingt von Geschwindigkeit geprägt sind, ich weiß ja nicht. So, Drexler ist gesetzt wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Seguin und Tempelmann in die Startelf rücken.
Also,
es ist ja nur die Frage.
Halte ich auch. Also Tempelmann halte ich auch für nahezu ausgeschlossen. Genau. Aber ich weiß, wen du jetzt hier noch in
Spiel genau, bringst. Genau, ist da nicht vielleicht noch eine dritte Option, die sich da ja gezeigt hat im Testspiel gegen Twente, beziehungsweise auch in der ganzen Vorbereitung mit unserem 17-jährigen Talent Assan Ouedraogo neben Dominik Drexler oder Seguin vielleicht auch, der nicht so viel von der Vorbereitung mitbekommen hat durch leichte Blessuren.
Ja. Auch da würde ich es wieder ähnlich wie Cissé einordnen. Also ich kann vollkommen verstehen, dass ihn viele fordern. Und auch ich würde sagen, dass man in dem Testspiel gesehen hat, dass er nicht nur, sag ich mal, Talent und Potenzial hat, sondern auch einfach jetzt schon unserem Spiel mehr bringen kann als jetzt der Latzer. Ich bezweifle aber, dass wir ihn gegen Hamburg in der Startelf sehen werden.
Ich glaube auch nicht. Ich würde ihn aber aufstellen.
Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt Seguin die ganze Vorbereitung mitgemacht hätte, würde ich wahrscheinlich Seguin aufstellen.
Ich auch.
Und ich glaube, ich würde jetzt auch so Seguin aufstellen. Ich würde mir aber schon wünschen, dass Assan dann unser erster Einwechselspieler ist, dann ab der 60.
Also, der hat mich gegen Twente schon ein bisschen aus den Socken gehauen. Also, technisch.
Ich auch. Also, alles, ja, muss man sagen.
Also, auch körperlich. Also, er ist in Duelle gegangen, wo irgendwelche anderen Jugendspieler, Jungspieler sich komplett hätten abkochen lassen. Aber er irgendwie durch seine Technik in Kombination mit seinen 1,92 Meter sind es, glaube ich, den Ball einfach behauptet hat, hat auch mal mehrere stehen lassen, auch auf engstem Raum, ne, konnte an Gegenspieler vorbei, hat schöne Bälle gespielt. Da hat man schon gesehen, das könnte so ein Kreativspieler sein, der vor allem auch, der uns vielleicht noch so ein bisschen durch den Salazar-Abgang fehlt.
Ja. Also ich glaube, er kann auf jeden Fall Salazar
oder man muss aber sagen, er ist
spätestens in Zukunft ersetzen.
Genau, er ist deutlich näher dran an der ersten Elf, wie wir beide zum Zeitpunkt unserer Kaderplanungsfolge zum Beispiel gedacht hätten.
Ja, absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sag mal, wenn ich jetzt, ich stelle die Frage jetzt extra ein bisschen doof, aber du hast ja gerade gesagt, du würdest Cissé jetzt in so einem Spiel wie gegen Hamburg noch nicht reinwerfen, sondern gegen, weiß nicht, Osnabrück oder Braunschweig oder wie in Wiesbaden schon. Warum gilt das für ihn nicht?
Zum einen ist erstens hat mir Ouedraogo noch nicht gezeigt, dass er die Hälfte des Spiels unkonzentriert sein kann. Also ich finde, da ist jetzt noch nicht so das große Risiko. Und andererseits ist die Frage, Cissé oder Matriciani, ne, Matriciani, der jetzt über ganze fast zwei Saisons eigentlich gezeigt hat, dass er eigentlich performt, wenn du ihn hinstellst. Ne? Er macht keine außergewöhnlichen Sachen, aber haut sich rein und macht immer einen soliden Job. Und die Frage, die Alternativen bei Ouedraogo sind einfach mehrere Fragezeichen. Ne? Also Latza, da haben wir, glaube ich, jetzt über zwei Saisons gesehen, dass das für mich keine Option ist. Erst recht nicht gegen Hamburg mit diesem Tempodefizit. Seguin, Fragezeichen, wie fit ist er, wie konnte im Testspiel auch nur 30 Minuten spielen, also nicht mal eine ganze Halbzeit. Tempelmann hat noch gar kein Testspiel gehabt. Also die Alternativen sind einfach für mich in der Zentrale etwas rar gesäter als in der Innenverteidigung, weil Matriciani gezeigt hat, dass er quasi da spielen kann und auch eine sichere Option zum Beispiel ist.
Ja, ich verstehe einen Punkt und ich weiß gar nicht genau, ob ich mir wirklich in der Startelf wünschen würde, weil da könnte ich ja schon verstehen, dass das ein gewisser Druck ist. Und ich glaube, dass es ihm, sag ich mal, im Sommerspiel auch, man weiß natürlich nie, wie der Spielstand ist, aber auch gut tun könnte, in der 60. reinzukommen, wenn alle schon etwas platter sind, wenn er, sag ich mal, noch größere Vorteile auch einfach hat. Auf der anderen Seite, klar, wenn du dann zwar noch hinten liegst und, weiß ich nicht, Hamburg steht etwas tiefer oder wer weiß, sag ich mal, wie dann der Spielverlauf ist, ist dann vielleicht auch wieder nicht so glücklich, ihn reinzuwerfen. Ne? Also ich stelle komplett außer Frage, dass er uns auf lange Sicht, glaube ich, in dieser Saison sehr, sehr viel Spaß machen wird. Und nicht nur in dieser Saison, sondern hoffentlich auch über mehrere Jahre. Wer weiß. Ich glaube auch nicht, dass er da allzu lange bei Schalke bleiben wird, ehrlicherweise. Aber also mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich ihn am Freitag in der Startelf sehen würde. Das steht außer Frage. Wenn ich es jetzt aber realistisch bewerte, was Reis macht, glaube ich nicht, dass er ihn in die Startelf stellen wird.
Ich vermute auch nicht. Siehst du das genauso? Ja, vermute ich auch. Ich glaube nicht, dass er in der Startelf spielen wird. Ich hoffe, dass es dann aber wenigstens Seguin und Drexler sein werden. Denen traue ich beide ein gutes Spiel zu. Latza ist mir in der Vergangenheit zu oft einfach negativ aufgefallen, als dass ich jetzt sagen würde, ich sehe ihn einfach vor diesen Spielern. Und Uedraogo hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht in diesem Testspiel. Und für mich würde ich mal einfach so eine Felix-Magath-Aktion bringen und den einfach mal ins kalte Wasser schmeißen. Wie gesagt, weil die Fragezeichen bei Seguin und den anderen Tempelmann und Latza noch vielleicht zu groß sind. Ja.
Es wäre schon sehr, sehr sexy, ihn in der Startaufstellung am Freitag zu sehen, da gebe ich dir recht. Also
Kader sollte aber außer Frage stellen, da sehe ich ihn auf jeden Fall in diesem 16er Kader oder wie viele das sind, 18 oder was weiß ich nicht.
Auf jeden Fall. Ich würde auch fast behaupten, über die vorderen drei muss man eigentlich auch gar nicht so diskutieren. Da scheint es, finde ich, auch relativ klar zu sein. Also Karaman, meiner Meinung nach, klar in der
Startelf. Links könnte ein offenes Rennen geben, vielleicht 60-40 auf Seiten Mohr, hätte ich jetzt gesagt.
Gegen Kosuki oder gegen Lassen?
Gegen Lassen.
Glaube ich schon, dass Mohr es machen wird. Also man hat zwar auch wieder gesehen, finde ich, in der zweiten Halbzeit, dass er kein Linksverteidiger ist.
Ja.
Ist jetzt aber auch irgendwo nicht seine Schuld.
Ja.
Ich erwarte dabei gegen Hamburg ganz klar, dass Mohr spielen wird. Und vorne Terodde, er ist Kapitän. Ich finde, man hat auch wieder im Spiel gesehen, dass er, warum er den Vorzug vor Polter genießt. Ich finde auch Polter zu einer Vorbereitung, wirkt weiterhin so ein bisschen unglücklich.
Ich fand ihn zum Ende in der letzten Saison, fand ich ihn richtig gut. Und da wäre auch für mich klar die Nummer 1 gewesen. Aber die Vorbereitung war wieder, geht so, ne? Also da kommt irgendwie wirklich nichts bei rum zurzeit. Vielleicht ist er auch so ein Spieler, weil er in der Erstligasaison, er kam öfter dann zum Schluss in den letzten 20, 30 Minuten rein und der dann nochmal Impact gebracht hat. Vielleicht ist das seine Rolle zurzeit noch, bis er es dann mal regelmäßig auf den Platz bringen kann oder beziehungsweise von Anfang an. Aber auch ich gehe stark von Simon Terodde aus und die Kapitänsentscheidung bestätigt das Ganze ja eigentlich nur noch. Rechts Karaman ist dann die Frage, glaube ich, Karaman oder Kosuki. Man hat lesen können, Kosuki wäre fast ganz raus gewesen, wenn er nicht noch dieses eine Spiel gehabt hätte gegen Jabre, ne, glaube ich.
Ja.
Wo er dann zwei Vorlagen per Standard macht und noch ein Tor per Standard erzielt. Und ich finde auch, dass er nach Einwechslung ein gutes Spiel gemacht hat. Auffällig war, ein paar Situationen gab, wo du denkst, was sucht er da, was will er da machen, aber irgendwie die doch noch gelöst bekommen hat gegen ein, zwei, drei Mann. Man hat gesehen, der hat Geschwindigkeit, er hat nochmal so einen Element, sucht auch den Abschluss. Also der ist auf jeden Fall eine Option, aber Karaman war einfach zu gut in letzter Zeit, als dass er da vorbeikommt, zu abgezockt auch. Und links, Lassen hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber jetzt auch nicht so ein gutes wie Mohr. Deswegen hätte ich auch gesagt, 60-40 sind wir dabei, sehe ich da Mohr. Ich bin gespannt.
Er ist halt Morse auch irgendwo, finde ich, wieder so ein bisschen die sicherere Variante. Ja. Der etwas mehr nach hinten macht, der da vielleicht Uwe ja noch mehr unterstützen kann. Ja. Und der, glaube ich, auf die Unterstützung irgendwo auch angewiesen ist. Deswegen denke ich schon, dass da auch die Entscheidung auf Moore fallen wird.
Und der hat mir auch wirklich gut gefallen, muss man sagen. Also er hatte gute Laufwege drin, gute tiefe Laufwege. Er hätte in ein, zwei Aktionen nochmal angespielt werden können, wo es gefährlich hätte werden können. Also ich erinnere mich auch wieder an eine Aktion, wo Terodde da den Ball nicht trifft. Ne? Da hätte auch von Moore inszeniert durch einen guten Ball in die Mitte. Also ich bin gespannt, vielleicht kann er so ein bisschen zeigen, dass das letztes Jahr noch nicht alles war, was wir von ihm gesehen haben. Und es wäre ja fast wieder ein Neuzugang, ne? Nachdem er lange Zeit nicht mal im Kader war bei Moore, bei Reis meine ich. Und das wäre super, wenn er jetzt in Liga 2 noch ein bisschen weiterhelfen könnte.
Ja, absolut. Heißt, was können wir am Freitag erwarten zum Saisonauftakt?
Ach, ist natürlich immer schwierig. Ne? Saisonauftakt ist immer schwierig zu beurteilen. Wie weit ist der Gegner? Wie weit sind wir?
Also ich meine, ich finde, man kann es ja schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagen kann, da treffen jetzt auf jeden Fall zwei Aufstiegskandidaten oder vielleicht sogar die zwei Top-Aufstiegskandidaten aufeinander. Oder sag mal, bevor wir vielleicht zum Hamburg-Spiel kommen, wer sind denn, sag ich mal so, für dich die Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen, die du auf jeden Fall, sag ich mal, auf dem Zettel hast?
Das muss natürlich jetzt noch nicht mein Tipp sein, ne? Mein Bonustipp für so, Kicktipp. Ja, ne? Ja. Der ist es natürlich noch nicht. Ich rechne felsenfest mit Hamburg. Ich glaube einfach, dass die vielleicht sogar einen stärkeren Kader als wir haben. Mit Reis, Ferrer in der Mitte, das ist schon stark. Glatzel im Sturm ist schon stark. Innenverteidigung hört sich ziemlich stark an bei denen. Heuer Fernandes, stärkerer Torhüter als wahrscheinlich beide von uns. Deswegen rechne ich mit Hamburg vorne. Die sind aber auch anfällig, dafür, es mal zu verbocken. Auch durch ihre Spielweise, meiner Meinung nach. Wenn du Hamburg gut presst, du musst sie gut pressen, aber wenn du sie wirklich dann auch gut presst, dann wirst du 100% ein, zwei Riesentorchancen bekommen, weil sie einfach Böcke schießen hinten und das wirklich in jedem zweiten, dritten Spiel machen sie die. Eigentlich, wenn du die mal wirklich ernsthaftes Gegenpressing spielst, dann machen sie 100% einen Bock pro Spiel und daraus entstehen 100%ige Torchancen. Ich weiß auch noch in unserem Zweitligaspiel,
wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hatte, glaube ich, aber Hamburg trotzdem, auch wenn das, sag ich mal, ihr Ruf, sag ich mal, gar nicht so widerspiegelt, glaube ich, trotzdem letztes Jahr in der zweiten Liga, ich weiß nicht, ob es am Ende die beste Defensive war, aber auf jeden Fall eine der besten Defensiven. Also es ist jetzt nicht so, dass sie auch wirklich wie ein Scheunentor sind. Also da sind schon immer, sag ich mal, Harakiri-Aktionen, aber da ist jetzt, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass Hamburg, sag ich mal, die Spiele mal 3-2 gewinnt.
Ja, aber weil sie auch nicht, glaube ich, von jeder Mannschaft konsequent angelaufen werden, sehe ich so, sondern ich glaube, wenn du dich hinten reinstellst gegen Hamburg, dann ist es eine Frage der Zeit, weil sie sehr ballbesitzorientierten Fußball spielen mit vielen Positionswechseln. Pressing natürlich auch sehr riskant gegen Hamburg, muss man auch sagen, weil wenn sie das überspielen, dann kommen da natürlich gefährliche Umschaltsituation auf uns zu. Wenn die Pressing-Situation gelingt, bin ich mir sicher, dass da 100%ige Torchancen entstehen.
Ja. Ich weiß ja gar nicht, was noch.
Genau, also die Ursprungsfrage war ja die Aufstiegskandidaten.
Genau, weil ich wollte gerade sagen, du hast gerade schon die ganze Spielanalyse uns beiden hier vorweggenommen, weil viel mehr habe ich dir gar nicht hinzuzufügen. Ja, die Frage war ja eigentlich eine andere.
Ich bin mal wieder abgewichen vom Thema.
Du bist der Zeit voraus.
Hannover, die erwähnt man irgendwie immer, haben natürlich jetzt mit Halzenberg nochmal einen sehr guten Spieler bekommen. Ich glaube, dass Hannover aber vielleicht eher so 5., 6., 7. wird. Karlsruhe ist, glaube ich, mein Geheimtipp. Ich finde, die haben eine gute Mannschaft. Die sind bis auf die Abwehr, hätte ich gesagt, offensiv ziemlich gut aufgestellt. Also Stindl, Nebel gefällt mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Wanicek, ein Top-Zweitligaspieler. Die könnte man vorne sehen. Paderborn, Pauli sind so Mannschaften, die du immer auf dem Zettel haben musst, die auch so von drei bis Platz acht alles drin.
Für mich ist vor allem auch Pauli nach der letztjährigen Rückrunde einfach auch ein ganz heißer Kandidat. Also die sehe ich da auch schon auf jeden Fall oben. Ich glaube, mehr oder weniger sind es dann die Mannschaften. Klar, Düsseldorf kann man auch nennen. Die haben natürlich jetzt aber auch trotzdem ein paar Verluste gehabt, haben Clara verloren, haben vorne Kovnatski verloren. Also nur wenn Mannschaften im letzten Jahr gut waren, wenn die ihre ein, zwei Schlüsselspieler verlieren, dann kann das auch schon immer viel bedeuten. Also da muss man, sag ich mal, auch gucken. Hertha ist natürlich die absolute Wundertüte. Da glaube ich, da kann man, das kann man noch gar nicht einschätzen. Man weiß gar nicht, wie die Mannschaft aussieht. Da müssen noch sehr viele Spieler gehen. Da weiß man nicht, wie werden sie nachrüsten. Wie viel Geld wird dann noch, sag ich mal, fließen. Also ich glaube, Hertha ist so die Super-Wundertüte. Also denen würde ich zutrauen, dass sie aufsteigen. Gleichzeitig kann ich mir auch gut, sehr gut vorstellen, dass sie einfach Zehnter oder irgendwie sowas werden. Damit sehr wenig zu tun haben werden. Ist vielleicht auch die Frage, ich meine, da ist momentan so unruhig, wie schnell sich das Ganze da irgendwie beruhigt. Weil ich glaube, dann können sie schon gefährlich werden. Aber jetzt vor allem am Anfang, ja, da ist einfach eine brutale Wundertüte, ne?
Ja, sehe ich auch so. Deswegen hatte ich sie jetzt auch bewusst noch nicht genannt, weil Stand jetzt sehe ich sie nicht unter den ersten Reihen.
Und ich glaube, man muss auch uns nennen. Also wir sind, glaube ich, da auch mitten in der Verlosung. Vielleicht, sage ich mal, zusammen mit Hamburg so die beiden auf einer Öffentlichkeit gesehen, sage ich mal, die beiden Aufstiegsfavoriten. Von daher, wenn wir jetzt zum Hamburg-Spiel wieder kommen wollen, ist das jetzt schon am ersten Spieltag, sage ich mal, sofort ein Monsterduell. Was, glaube ich, den Hamburgern irgendwo in die Karten spielt. Das ist eine, ja, eingespieltere Truppe, als wir es sind.
Am Heimspiel auch, ne?
Haben Heimspiel. Also ich glaube, für Hamburg ist es, glaube ich, nicht verkehrt, dass sie jetzt auf uns am ersten Spieltag treffen. Für uns ist das so ein bisschen ein Spiel, man darf auch nicht zu enttäuscht sein, wenn man das verliert. Also ich fahre da jetzt nicht mit so breiter Brust ehrlicherweise hin, vor allem auch aus den ganzen Punkten, die du genannt hast. Sicherlich, man hat seine Chancen da, wenn man gut presst. Die Hamburger sind irgendwo, sag ich mal, so ein bisschen auch Harakiri, wie sie Fußball spielen. Aber die kamen auch wirklich was drauf. Und die haben es auch geschafft, und das muss man auch ganz klar sagen, die haben es geschafft, ihre Leistungsträger alle zu halten, ne? Ich glaube, klar,
Reis verletzt, muss man aber sagen, der fällt wohl
genau,
aus. Das ist
das kommt
natürlich ein
dazu.
harter Schlag.
Kittel ist gegangen. Ich glaube, den konnte man aber jetzt mit Ferreira auch ganz gut ersetzen irgendwo. Also haben mit Glatzel ihren Top-Stürmer behalten. Von daher, ja, das wird jetzt. Ich bin sehr gespannt auf Freitag. Sehr,
Ich
sehr
auch,
gespannt.
ich auch. Wir kommen wahrscheinlich jetzt in die Region Tippspiel, ne?
Ich würde sagen, ja, wir müssen es einläuten.
Es ist schwierig, weil du hast ja anscheinend schon Gedanken gemacht. Bei mir ist es wieder eine spontane Entscheidung. Meine Tendenz ist gerade auch, wie du es sagtest. Ich glaube, ich habe mal vor zwei, drei Folgen gesagt, ne, darfst dich da auch nicht einscheißen, sondern wenn du aufsteigen willst, dann musst du auch gegen Hamburg performen. Ich bin aber gerade so ein bisschen auch mit dem Fragezeichen in der Innenverteidigung, mit dem Fragezeichen auf den Achterpositionen, frage ich mich, ob das schon reicht für auswärts Hamburg schlagen. Ich glaube gerade nicht. Deinen Tipp hast du ja schon parat. Du kannst ihn mir gerne schon mal nennen.
Oh, meinst du nicht, damit beeinflusse ich dich jetzt hier gerade zu sehr? Ich will schon fast sagen, dass ich meinen Tipp habe, schießt du doch vor. Ja, Moritz, es ist, die Saison beginnt jetzt. Gibt hier keine
Damals
langen
ging
Ausreden mehr,
3-1
keine.
Hamburg aus, ne?
Ja. Weil du kannst ja auch schon deinen ersten Joker dann noch ziehen und immer noch umtippen
Könnte ich,
im
könnte ich.
Kicktipp, ne? Also. Irgendwas wirst du jetzt hier auf jeden Fall nennen müssen. Wir wollen es ja, du willst ja die Folge jetzt ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Es ist ja nicht
Nee,
so, dass wir.
meine Toranzahl für Hamburg habe ich schon. Das ist nämlich einmal die 2.
Okay.
Ist die Frage, schaffen wir auch 2?
Okay. Also schwankst zwischen den Niederlagen und dem Unentschieden.
Ja, 2-1 Hamburg.
Okay. Ja, das verstehe ich. Das tut mir auch ein wenig weh,
Weil es
wenn du
dein Tipp
hast,
gewesen sein.
weil mein Tipp 3-1 Hamburg ist.
Ja. Ich habe auch
ist überlegt. Jetzt, ich, aber ich argumentiere es noch so, ich sehe es noch als Omen noch irgendwo. Wir haben damals auch 3-1 verloren, sind aufgestiegen. Ich sag mal so, ich sehe einfach dieses Hamburg-Spiel einfach als sehr, sehr schwer. Und ich glaube, die Hamburger sind vorbereitet, die sind gallig, die sind eingespielter als wir. Ich habe jetzt in dem Testspiel vieles gesehen, vor allem in der Defensive, was für mich Fragezeichen ja. einfach ja, Fragezeichen sind einfach in mir. Ich glaube schon, dass wir vorne ein Tor schießen werden, auch mit unserem Old Man Game vorne mit Terodde im Sturm. Das stelle ich auch nicht außer Frage, aber ich glaube, dass wir einfach defensiv mit der Viererkette, wer weiß, wer auf den Achtern spielen wird, auch mit dem Torwart, sind wir nicht so sattelfest und ich glaube schon, dass die Hamburger da uns da ja eiskalt erwischen werden und ja leider dann auch schlagen werden. Also so ehrlich muss ich jetzt schon sein. Trotzdem muss ich aber sagen, ich gehe trotzdem voller Euphorie und Vorfreude in das Duell, auch in die Saison, weil ich daran glaube, dass wir eine Chance auf den Aufstieg haben. Und ich glaube auch, also ich traue uns auch zu, dass wir unentschieden spielen. Das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Also das ist, glaube ich, ein Spiel auf Messerschneide, aber einfach aufgrund der eben genannten Faktoren glaube ich schon, dass Hamburg da noch ja die Nase vorn hat. Und vielleicht ist es auch für uns und auch für die Verantwortlichen, für die Fans, für alle, so doof es jetzt klingt, auch gar nicht so schlecht, sage ich mal, gegen Hamburg diese bittere 3-1-Erfahrung nochmal zu durchleben, dass wir die Verantwortlichen wissen, okay, wir müssen jetzt wirklich einen neuen Linksverteidiger holen, wir brauchen noch den Innenverteidiger, wir müssen noch aufrüsten, das reicht nicht, auch für die Spieler. Das hier wird, sage ich mal, kein Cakewalk durch die Liga, sondern das wird hammerhart, auch vor allem danach dann das erste Heimspiel wird hammerhart. So ein bisschen so als, ja, als kleinen Wachrüttler. Ich weiß nicht, ob wir den zwingend brauchen, aber ich glaube, er wird uns auch nicht schaden. Und ja.
Schmeiß da mit Anglizismen um dich um hier. Old Man Game, Cakewalk.
Ja, ich merk's. Ich hab was vorgenommen für die neue Saison. Ja. Aber ja, ich will jetzt ja auch nicht einfach nur, weil wir Schalke-Podcast sind, auf Schalke tippen. Und irgendwo muss man ja auch realistisch bleiben. Und das sind ja, sag ich mal, glaube ich, jetzt bei uns beiden auch so die Gefühle, die uns jetzt gerade umgeben. Aber ich glaube, du bist doch sicherlich trotzdem auch positiv, was jetzt, sag ich mal, die komplette Saison angeht, oder?
Auf jeden Fall. Und dass ich keine Hemmungen habe, gegen Schalke zu tippen, ich glaube, das hat man ja, glaube ich, vor allem in der letzten Saison dann auch gesehen. Ich bin auch optimistisch. Ich glaube, der Kader ist, wenn du ihn noch punktuell verstärkst, gut genug aufzusteigen. Ich finde, die Charaktere, die bis jetzt geholt worden sind, passen zu uns. Deswegen bin ich optimistisch. Die Mannschaft ist, glaube ich, stark genug. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Hamburg ist, die kann uns da einfach auf dem falschen Fuß erwischen. Ne? Also am ersten Spieltag in Hamburg gegen die wahrscheinlich bis jetzt den Top-Favoriten neben uns in der Liga ist einfach brutal schwer, wenn du auch noch nicht selber so eingespielt bist. Hamburg hat den Kader größtenteils gehalten und konnte sich zum Beispiel mit Ferrei dann punktuell verstärken, beziehungsweise Kittel ersetzen.
Ja, auch in der Innenverteidigung, würde ich sagen, ist Hamburg immer besser geworden.
Genau. Haben da, glaube ich, ich weiß gar nicht, Hadžu, Kuke, Danic oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube, ein Bosnier geholt aus Russland durch die Regel, dass man die Spieler ablösefrei holen darf für ein Jahr. Also die sind schon gut aufgestellt und auch eine starke Mannschaft. Man hat sich oft über die lustig gemacht, aber die sind schon gut, ne? Muss man halt einfach so sagen. Nichtsdestotrotz werde ich beim Tippspiel, beim Bonustipp Schalke als Aufstiegskandidaten tippen, um das schon mal vorwegzunehmen und allen Hörern die Bedenken zu nehmen.
Habe ich auch drin, kann ich ja auch verraten.
Ich glaube.
Mehr sage ich aus den Bonustipps jetzt in der Folge und ich kann mich dann nächste Folge äußern, wie wir genau getippt haben.
Ja, ich bin gespannt. Genau, ein Cakewalk wird's auf jeden Fall nicht.
muss ja aufpassen, was ich hier immer sage, wenn ich wirklich lustig
bin. Ich habe es noch nie gehört,
das Wort. Ich habe ja auch nochmal, ja, es stammt, glaube ich, eher so ein bisschen aus der NBA. Da habe ich jetzt ein bisschen was geguckt und das.
Das verfolge ich natürlich nicht so. Ah, okay.
Ja. Aber ich habe auch noch eine bisschen bittere Story. Bei mir ist nämlich die ganz große Frage, ob ich, wie viel ich überhaupt von dem Spieler da sehen kann. Weil ich ja auf dem runden Geburtstag bin und ich sag mal so, das ganze vor einem halben Jahr, glaube ich, ging die Einladung ungefähr raus. Da ich das natürlich alles mit Zweitliga-Starten alles gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich hätte jetzt auch so zugesagt. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen umso bitterer, dass ich da jetzt vor Ort bin. Und ich befürchte, dass ich wahrscheinlich vielleicht auf den alten Ticker dann zurückgreifen muss. Aber ich bin doch ganz ehrlich, wenn ich am Ende, sage ich mal, nur das mit dem Ticker verfolge oder vielleicht noch nicht mal per Ticker, sondern am Ende nur Ergebnis angucke, 1 zur Schalke, dann kann ich auch glücklich schlafen gehen und werde dann auch glücklich in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche Montag wieder sitzen können.
Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich das Spiel gucke, aber ich kann es zumindest gucken. Also auf meine von Fachkompetenz geballte Analyse könnt ihr euch schon mal freuen in der nächsten Woche. Der Julian wird sich natürlich auch die Highlights reinziehen, da gehe ich felsenfest mindestens von aus. Und ja, ich muss auch noch gucken, ihr kennt mich ja auch so ein bisschen, freitagsabends. Naja, also ist dann bestimmt auch ein Bier dabei beim Spiel. Mal gucken, wie viel, wo, in welchen Gegebenheiten ich dann schaue. Aber ich habe Bock auf den Zweitligastart. Gehe zwar trotzdem von der Niederlage erstmal aus, aber die Mannschaft hat schon oft überrascht und die Mannschaft hat auch schon oft gezeigt, dass sie in solchen Spielen, wo es eng wird, wo es um viel geht, ne, erster Spieltag, du willst natürlich direkt zeigen, ey, mit uns zu rechnen, da ist die Mannschaft da. Und der Kern ist ja im Grunde genommen beisammen und ich glaube, die Charaktere, die jetzt zugeholt worden sind, schätze ich auch so ein, dass die jetzt nicht mit zittrigen Knien dahin fahren, sondern dass die auch Bock haben. Deswegen, wir sind auch nicht chancenlos, ne, muss man auch so sagen.
Ja, unterschreibe ich alles. Von daher, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns auf die neue Saison, wir freuen uns aufs Tippspiel, aufs interne Tippspiel, aufs Podcast, weite Tippspiel und
wirst du noch rechnen, wie zwischen uns beiden nur die Schalke-Duelle?
Ja, stehen? Klar, das werden wir beibehalten, ja. Natürlich. Also ich will jetzt auch das Triple sozusagen holen.
Ah ja, okay.
Also natürlich, sag ich mal, Saison gesehen, das Double. Ne, aber auf unserer, ich will den Titel auch das dritte Jahr in Folge holen, also steht außer Frage. Alles klar. Na dann, euch eine schöne Woche und lasst uns alle einen geilen Freitagabend haben.
Genau. Schönes Schlusswort. Glück auf.
Daher, Glück auf.